Nicht alle kennen mich, ich will mich zumindest gerade vorstellen. Ich bin Dirk Ahnenk und bin seit diesem Monat einer der beiden neuen Pastoren, der Gemeinschaftspastoren der Gemeinde. Und von daher auch das erste Mal hier und freue mich, dass wir in dieser Runde mit diesem wunderschönen, na Tisch kann man gar nicht sagen, diesem wunderschönen Aufbau uns daran erinnern können, was wir eben schon gehört haben, dass Gott uns beschenkt. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, arm zu sein? Ich muss gestehen, eigentlich weiß ich das nicht, wie sich jemand anfühlt, der wirklich arm ist. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt euch und sie nicht und kenne die Geschichten, die Lebensgeschichten nicht. Aber von meiner Lebensgeschichte her muss ich sagen, nee, Armut kenne ich nicht. Also das Geld quillt mir nicht aus den Hosen raus, so ist das jetzt nicht. Aber ich habe immer so gelebt, leben können, dass es immer gut war in unserem Sinne, in unseren Verhältnissen. Wie ist das, wenn man morgens aufsteht und nicht so richtig weiß, habe ich heute genug? Oder am Anfang des Monats fragt, wie wird das, was ich mir irgendwie erarbeiten kann oder was ich kriege, wie wird das ein bisschen reichen? Habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sich da fühlt. Zugleich habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man reich ist? Wer von uns würde nicht träumen, im Lotto zu gewinnen? Also, man müsste natürlich spielen, aber hin und wieder denke ich ja, oh, jetzt so eine Million, ob ich dann nur arbeiten würde, ob ich dann dies oder jenes machen würde. Wie würde sich das anfühlen, morgens aufzustehen und nicht so im Kopf haben zu müssen, wie geht es jetzt? Davon träumen, glaube ich, viele von uns. Zum Erntedankfest wird uns in der Bibel eine Geschichte erzählt, das heißt nicht zum Erntedankfest, sondern die ist heute Thema hier in diesem Gottesdienst, eine Geschichte von einem, der reich ist und der sich fragt, was mache ich nun? Zu Jesus, damals kommen Menschen, die ein bisschen Ärger haben. Sie haben geerbt. Und jetzt gibt es Ärger wegen des Erbes, wie das dann manchmal so unter Menschen ist. Da kriegt man was und kann sich irgendwie nicht so richtig gut einigen. Die Familie entzweit sich. Und sie kommen zu Jesus und sagen, du musst uns jetzt helfen, schlichte unter uns. Und Jesus sagt dann, das ist nicht meine Aufgabe. Dafür bin ich jetzt nicht da, unter euch zu schlichten, ob der eine so viel und der andere so viel oder wie auch immer irgendwas kriegt. Aber ich will euch auf etwas aufmerksam machen. Und deshalb erzähle ich euch jetzt eine Geschichte. Und er erzählt, so wird es im Lukas-Evangelium Kapitel 12 aufgeschrieben, ein reicher Gutsbesitzer hat eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich das alles bloß unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Also das ist doch so in etwa wie, ich habe jetzt eine Million im Lotto gewonnen, oder? Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Was bleibt dir dann von deinem Reichtum? Und Jesus schließt diese Geschichte dann ab mit dem Satz: So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Eigentlich finde ich irgendwie eine blöde Geschichte. Denn sie durchkreuzt ein bisschen so meine Grundideen, meine Träume, meine Wünsche. Ich habe es schon gesagt, Armut kenne ich nicht, aber größeren Reichtum auch nicht. Und das wäre was, so male ich mir das immer aus, so richtig was zu haben. Es müssen nicht gleich sonst wie Millionen sein, aber so, dass man einfach leben kann. Wie sagt das der Bauer hier, der Gutsbesitzer in unserer Geschichte? Es ist gut, ich habe jetzt genug und jetzt kann ich essen und trinken, jetzt kann ich leben, jetzt kann ich es genießen. Es ist alles eingebracht. Also ich merke, das ist schon ein Traum, den ich irgendwie im Herzen habe. Nicht mehr sorgen zu müssen. Nicht mehr gucken zu müssen, reicht es? Und vielleicht ist das ja bei manchen auch so, gerade unter den Älteren jetzt, die nochmal sorgenvoller auch fragen, wie ist denn das mit meiner Rente? Reicht das? Komme ich damit hin? Und gerade in diesen Zeiten, wo wir gemerkt haben, dass alles so unglaublich teuer geworden ist, kenne ich ja manche Leute, die jetzt mehr als früher auch Dinge zurücklegen müssen und sich gar nicht mehr leisten können. Wie wäre ein Leben, wenn man diese Sorgen nicht hätte? Also nochmal, es geht nicht darum, überquellenden Reichtum zu haben, sondern ein Leben, wo man sagt, gut, keine Sorgen mehr. Und dann kommt Jesus mit dieser Geschichte und fragt kritisch an, wie ist denn das eigentlich bei euch damals, die ihr euch um das Erbe streitet? Was wollt ihr denn eigentlich? Da ist einer gestorben und ihr streitet um das Hier und Heute. Was wollt ihr denn eigentlich mit diesem Erbe? Was wollt ihr denn, dass der eine 25 und der andere 75% kriegt? Wer hat denn was davon? Das schwingt mit bei dieser Geschichte. Ist Jesus jetzt einer, der sich kritisch äußert über Reichtum und so eine Haltung, es geht mir gut und ich kann es mir genießen lassen? Ich glaube nicht. Reichtum an sich schadet nicht. Schönheit ist keine Schande. Vielleicht haben einige das mitgekriegt. Die Miss Germany dieses Jahres ist eine bewusste Christin, die bewusst dahin gegangen ist und hat gesagt, mit dem, was ich in diesem Jahr an Aufmerksamkeit erregen kann, da will ich auf bestimmte Dinge hinweisen. Da geht es um sozial benachteiligte Jugendliche. Sie ist übrigens aus meiner Ausbildungsstätte. Und von daher erwähne ich das auch nochmal. Und sie wird demnächst auch bei uns im Verband mal auftauchen. Es ist ja nicht schlimm, schön zu sein, oder? Klugheit ist kein Verbrechen und Gesundheit ist nichts, wofür wir uns entschuldigen müssen. Auch vor Gott nicht und vor Jesus nicht. Es gibt in der Geschichte der Christenheit so eine Auslegungstradition mit unserem Gleichnis, die sofort das Haar in der Suppe findet. Dass dieser reiche Bauer an Ausweitung denkt, an Vergrößerung der Scheunen, an Wachstum des Geschäfts, das finden manche schon schwierig und da wird wohl der Haken sitzen. Oder manche sagen, na, der ist nur zu seinem Reichtum gekommen, weil er dementsprechend sich verhalten hat, so mit Korruption und in die eigene Tasche wirtschaften und andere über den übervorteilen und sowas. Aber ihr Lieben, davon erzählt Jesus überhaupt nichts, sondern Jesus erzählt, da hat einer gearbeitet, da hat einer gut geplant, seinen Hof, seine Firma, sein Leben gut strukturiert und hat es dann erlebt, dass seine guten Planungen zusammenfallen, beim Bauern natürlich mit dem guten Wetter und all dem, was damit zusammenhängt, und einfahren kann. Da ist nichts die Rede davon, von irgendwelchen Ungerechtigkeiten, von irgendwelchen Übervorteilen, von nur an sich selber denken. Nein, überhaupt nicht. Hier ist einer, der klug mit dem umgeht, was er hat, und dann entdecken kann, Gott gibt seinen Segen dazu im Reichtum. Und wenn wir unser das hier angucken, es ist doch wunderschön, wenn man sich das angucken kann und sagen, das hat es gebracht. Das ist es geworden in diesem Jahr. Ich freue mich daran. Jesus kritisiert hier nicht, dass der Bauer reich ist und noch reicher geworden ist. Jesus kritisiert nicht, dass er sich in irgendeiner Weise falsch verhalten hätte. Jesus ist nicht pauschal der Heiland der Hungerleider und der sozial Abgestürzten. Er ist der Heiland aller und damit auch derer, die haben und die vielleicht mehr haben, als sie selber gebräuchten. In den biblischen Geschichten wird erzählt, dass sie sich vor ihm in den Staub werfen und fragen, wie sie zum ewigen Leben kommen, der reiche Jüngling. Es wird erzählt, wie sie ihn an ihren Tisch einladen und dass sie ihm teilhaben lassen an dem, was sie haben. Und Jesus hat keinerlei Berührungsängste mit denen, die erfolgreich sind. Im Gegenteil, er erzählt von ihnen zum Beispiel eben in dieser Geschichte. Er widmet ihnen hier und auch woanders ganze Gleichnisse. Und vergessen wir es nicht, damit wendet er sich ja zugleich auch uns zu. Denn im großen Maßstab dieser Welt gesehen, leben wir ja auf der Sonnenseite des Lebens. Die meisten haben nicht nur eine Garage, sondern auch noch ein Auto dazu. Und die meisten Garagenbesitzer haben auch noch ein Haus oder eine Wohnung. Und die Erfolgreichen haben etwas zu vermieten. Die überwiegende Zahl von uns hat genug und manches davon verdirbt manchmal in den Kühlschränken. Wir wollen uns nicht darüber beklagen. Und wir wollen auch keinen anderen Verdacht haben gegenüber diesen Bauern hier, als in dem, dass Gott gegenüber haben, als dass er uns viel Gutes getan hat. Das Feld unseres Lebens hat getragen. Und darum feiern wir ja heute Erntedankfest. Die allerwenigsten von uns haben jetzt einen Hof mit Scheunen und Feldern und Vieh oder so. Die allermeisten haben ja ein anderes Leben. Vielleicht noch einen Garten, auf dem man ein bisschen was rausholt. Aber so ist das ja bei uns in der Regel gar nicht mehr. Und trotzdem denken wir an so einem Erntedankfest darüber nach, was hat in diesem Jahr, seit letztem Jahr, was hat das Leben ausgetragen? Und die Früchte hier stehen ja dann symbolisch für das, was wir bekommen haben. Und ich hoffe, wir können dankbar sein heute. Weil das Leben im letzten Jahr, weil es was gebracht hat, weil wir durchgekommen sind. Vielleicht ist es finanziell enger gewesen als in vergangenen Zeiten, das mag sein. Aber die meisten von uns sind durchgekommen. Und die meisten von uns können sich auch eigentlich nicht richtig beklagen. Das, was ich gearbeitet habe, hat mir was eingebracht, entweder mit direktem Gehalt oder mit meiner Rente. Ich bin vielleicht durchgekommen gesundheitlich, obwohl ich mir Sorgen gemacht habe. Die Beziehungen, die da sind, sind vernünftig gewesen, gut, manchmal erfüllend und beglückend. Das, was ich mir vorgenommen habe im Beruf oder in meinem Leben oder so, vieles davon ist wahrscheinlich gelungen in diesem Jahr. Das Feld meines Lebens hat etwas eingebracht. Und dafür wollen wir uns heute nicht schämen. Dafür wollen wir heute nicht irgendwie klein denken, sondern im Gegenteil ganz groß. Wie toll, dass wir heute hier stehen und sagen, die meisten von uns sagen können, es hat etwas gebracht dieses Jahr. Und was machen wir mit dem, was es gebracht hat? Unser Bauer hier in dem Gleichnis hat klug gehandelt. Was soll ich tun? Er hat überlegt und das Vernünftige getan. Es wäre doch verrückt, wenn das, was einem das Leben schenkt und was von Gott herkommt, wenn man das verkümmern lassen würde. Das tut der Bauer hier nicht. Was will ich tun? Was soll ich tun? Größere Scheunen bauen und sammeln, dass es nicht vergammelt und dass ich damit leben kann und damit, dass ich damit arbeiten kann, dass ich es verkaufen kann oder was auch immer dran ist. Ihr Lieben, das ist uns Christenmenschen aufgetragen, das, was wir in unserem Leben geschenkt bekommen haben, nicht einfach vergammeln zu lassen, nicht einfach verrotten zu lassen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den äußeren Besitz und das Geld oder so, sondern all das, was Gott uns in unserem Leben geschenkt hat. Gott hat uns Klugheit und Vernunft gegeben und Überlegungen und manchmal Träume und Fantasie, dass das, was wir erarbeitet haben, was wir geschenkt gekriegt haben, dass wir das in guter Weise einsetzen können. Na, ja. Darum heißt es, lasst uns klug handeln. Lasst uns klug handeln und uns gleichzeitig freuen. Christenmenschen sind auch nicht dazu aufgerufen, immer mit all dem, was da ist, zu gucken, was mache ich da jetzt, was mache ich Gutes damit. Wenn der Bauer hier sagt, essen und trinken, ich will es mir gut gehen lassen, auch das kritisiert Jesus nicht. Klug gehandelt. Er vergrößert in seiner Klugheit seine Möglichkeiten. Das ist so normal, dass Jesus das ohne Kommentar erzählt. Und eben deshalb kann es ja auch für uns vorbildlich sein. Erweitere deine Möglichkeiten. Denke nicht zu klein. Investiere in morgen. Sage ja, sage ja zu dem, was du kannst und was dir ins Leben hineingelegt hat. Erweitere deinen Radius. Der Reiche hat klug gehandelt. Wo ist der Knackpunkt? Da wartet ihr jetzt schon alle drauf. Der Knackpunkt kommt oder liegt in seiner Perspektive. Er hat, so sagt Jesus oder sagt es Gott hier in diesem Gleichnis, dumm gesprochen, närrisch gesprochen. Er führt ja ein Selbstgespräch, so wie wir das immer machen. So in unserem Kopf läuft ja immer was ab und beurteilt die Situation und das Leben. Und er guckt an, was geschieht, seine Möglichkeiten, seinen Erfolg und sagt dann an einer Stelle etwas, was ihm dieses Urteil einhandelt. Das ganze Elend in diesem Gleichnis beginnt mit einem falschen Denken und falschen Einreden. Er redet sich etwas Falsches ein, nämlich als sei jetzt sein Leben für alle Zeit gesichert, abgesichert, durch Erfolg und eigenes Arbeiten, durch das Geschenkte und das, was er daraus gemacht hat. Das Selbstgespräch seiner Seele, in diesem meint er, sich gerettet zu haben. Und hat vergessen, dass es Grenzen gibt. Ihr Lieben, darum erzählt Jesus ja dieses Gleichnis. Da stehen vor ihm Menschen, die streiten sich um das Erbe. Sie sagen, ich muss mehr haben. Und Jesus vermutet, so können wir selber vermuten, dass sie den Eindruck, dass diese Menschen sagen, wenn ich mehr habe, dann bin ich abgesichert, dann geht es besser. Und Jesus sagt, vergiss nicht. Es gibt eine entscheidende Grenze. Und diese entscheidende Grenze bist du selbst mit deinem Leben. Ihr steht am Grab eines Verstorbenen und streitet darum, als ginge es um die Ewigkeit, in dem ihr 1.000 Euro mehr habt oder 10.000 oder 100.000. Aber mit diesem Mehr haben, habt ihr es nicht mehr, dieses Mehr an Leben und an Tagen und an Jahren und an Ewigkeit. Vergesst es nicht. Dieser reich beschenkte Kornbauer redet sich um Kopf und Kragen. Ich will sagen zu meiner Seele, also zu meinem Inneren, zu mir selbst, nun habe ich Ruhe, iss und trink und habe dadurch guten Mut. Und hier merkt Jesus an, was in unserem Sprichwort so manchmal gesagt ist, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Nein, das stimmt nur sehr begrenzt. Nur Ruhe haben, genug an Essen und Trinken, das ist zu wenig. Wer so handelt und so denkt, der ist ein Narr. Oder wie es hier dann heißt, der ist verrückt, ein verrückter Mensch. Und deshalb ist unsere Welt ja heute so verrückt aus den Fugen geraten, weil sie den Mut von den falschen Dingen erwartet. Und das ist die einzige Stelle in unserer Geschichte, wo Gott sich zu Wort meldet. Und das mit einer bohrenden Frage: Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Um es mal so zu sagen, Gott stellt damals und stellt uns heute die Erbfrage. Wer erbt das, was du jetzt hast? Wer erbt das, was du jetzt hast? Und damit ist nicht einfach nur das Geldkonto gemeint, sondern damit sind wir mit unserem ganzen Lebensgeschichte gemeint, mit dem, was unser Leben ausmacht, was wir erarbeitet haben, sorgfältig und gut, und was uns geschenkt worden ist, und beides zusammen macht unsere Lebensgeschichte aus. Wer erbt das? Wofür ist das da? Von wem kommt es? Die Erbfrage, sie will geklärt werden. Nicht vor der Verwandtschaft. Das ist gut, wenn man das gemacht hat, sondern vor Gott. Vor ihm müssen wir gerade stehen. Und vor ihm gilt das närrische Reden von der Selbstsicherheit eben nicht. Denn er, um es mal so krass zu sagen, kann den Schalter des Lebens umlegen, heute Nacht. Und dann wird es Nacht. Und ist die Erbfrage meines Lebens geklärt? Für wen bin ich reich? Reichtum an sich schadet nicht. Schönheit ist keine Schande, Klugheit kein Verbrechen und Gesundheit nichts, für was wir uns Christenmenschen entschuldigen müssten. Das ist das Ganze unseres Lebensreichtums. Aber von wem und für wen das alles? Wir haben das alles zu einem Ziel. Jesus sagt hier, reich sein in Gott. Und dieser Reichtum hat zwei Dimensionen. Dass wir unseren Reichtum nicht von falschen Dingen ableiten. Denn dieser Reichtum, dieser Lebensreichtum ist nicht unser Werk. Der Bauer hat klug gehandelt und doch hat er kein einziges Korn selber geschaffen und konstruiert. Es ist der Schöpfer, an dessen Segen er anknüpft, dessen Segen der Bauer selbst in die Hand nimmt und bearbeitet und daraus dann etwas wachsen sieht und das ihm dann zufällt. Und dieser Schöpfer darf damals und darf bei uns eben auch immer wieder unser Lob, unseren Dank und unsere Beziehung zu ihm erwarten. Hätte der Bauer doch nicht gesagt, liebe Seele, sondern hätte er gesagt, lieber Gott, ich danke dir. Und ich will mich freuen und ich will essen und trinken und fröhlich sein. Lieber Gott, ich danke dir. Er hatte die entscheidende Dimension seines Lebens vergessen, nämlich, dass er immer in allen Dingen seines Lebens selber geschöpft ist und von diesem Gott abhängig. Das hätte ihn vom Abgrund weggerissen, der direkt in den Tod führt. Guter Reichtum kommt vom guten Gott und es ist gut, ihm dafür den Dank und das Lob zu bringen. Das ist wahrer Erntedank. Und es gibt eine zweite Dimension des Reichtums, die steht in unserer Geschichte nicht drin. Aber sie steht in der Lebensgeschichte Jesu drin und in dem, was uns die Bibel überhaupt erzählt. Nämlich, dass Gott Reichtum verteilt und dass Gott da auch nicht unbedingt knauserig ist, aber dass Gott zugleich auch immer sagt, denke, dass du nicht allein in dieser Welt lebst, sondern wenn ich dir etwas in die Hand gebe, dann darfst du ein weites Herz bekommen und darfst anfangen, in diesem weiten Herzen auch eine weite und offene Hand zu haben und das, was du dir erarbeitet und aus meiner segensreichen Hand bekommen hast, mit anderen teilen. Reichtum, Lebensreichtum führt uns zum Lob und zur Anbetung Gottes und zum offenen Herzen und einer offenen Hand und einem offenen Blick für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Wie heißt es da dann später im Neuen Testament? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Beides gehört zusammen. Wir dürfen fröhlich vor Gott stehen und sagen Danke. Und ich will jetzt das, mich daran freuen, was mein Leben ausgetragen hat. Und ich will ehrlichen Herzens es auch genießen. Und ich will gleichzeitig die Menschen sehen, die vielleicht darauf warten, etwas zu genießen, und ich will dazu beitragen. Diese beiden Dimensionen hat in der Heiligen Schrift unser Reichtum. Dank an Gott, die Fröhlichkeit, es selber zu benutzen und es mit anderen zu teilen. Wer viel hat, kann Gott viel loben und preisen, was für ein Privileg, und er hat die wunderbare Möglichkeit des Teilens. Die Erbfrage wird hier geklärt. Die Erbfrage für unser Leben dürfen wir klären, und wer das noch nicht getan hat, ist heute dazu eingeladen. Und vielleicht muss man hin und wieder mal sein Testament angucken und sagen, stimmt das alles eigentlich noch, was ich da aufgeschrieben habe? Und nochmal, ich meine hier nicht das Testament, wo drin steht, die Kinder kriegen jetzt dieses, dieses und jenes, sondern das Testament meines Lebens. Wer kriegt eigentlich was und was bleibt am Ende? Wer das noch nicht ausgefüllt hat oder wer es schon hat, sollte es mal wieder neu angucken und überdenken. Und am besten geht das an solch einem Tag wie heute, an dem wir uns freuen dürfen, an den Farben, an der Buntheit, an der Vielfalt und uns vor Augen geführt hat, welchen Segen Gott in unser Leben hineingelegt hat. Amen.